Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo in die Runde und herzlich willkommen zur allerersten Folge Trauerschatten. Ihr habt wahrscheinlich schon die Intro-Folge gehört. Und mit mir heute im Gespräch ist Oyindamola Alasche. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem auch meine Einladung angenommen hast. Wie geht es dir heute?
Ich bin ein bisschen müde und erschöpft, aber ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und finde es ganz spannend, was du vorhast und freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch und wo wir am Ende landen. Für die ZuhörerInnen da draußen, die Oyinda nicht kennen, habe ich eine ganz kleine Vita mitgebracht. Du kannst dann gleich natürlich gerne frei ergänzen. Oyindamola Alasche ist Autorin und freie Journalistin. Sie schreibt unter anderem über Themen wie Gesundheit, Pflege, Medizin und Inklusion. In Köln moderiert sie regelmäßig mit Gianni Jovanovic die kleinen Mehrheiten Couchgespräche und die Show We Are Here. Zusammen mit Gianni Jovanovic schrieb sie das Buch Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Magst du noch irgendwas ergänzen oder passt das noch so?
Doch, vieles davon passt. Ich mache noch ein paar andere Sachen, weil ich mich ja so schnell mit Dingen langweile. Ich gebe ab und an Workshops und unterrichte junge Erwachsene.
Bei deiner Vita dreht sich auch einiges um das Thema Gesundheit. Und tatsächlich hatte ich schon das Vergnügen, zweimal mit dir auf der Bühne zu stehen, im Rahmen von Quilmet, auch einmal im Rahmen der Couchgespräche. Aber im Rahmen von Quilmet ging es in der ersten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Real Respect auch um das Thema Pflege. Und wir hatten ja auch schon ein kleines Vorgespräch vor dieser Aufnahme. Und deshalb weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr als Zuhörerin jetzt zu diesem Zeitpunkt, über welches Thema wir sprechen möchten. Aber beginnen möchte ich gerne mit der Frage, was hat dich traurig gemacht, Oyinda?
Gute Frage. Ich sage manchmal, dass ich ein tief trauriger Mensch bin, weil es, glaube ich, ziemlich viele Dinge gibt, die mich traurig gemacht haben in der Vergangenheit und die mich auch heute noch traurig machen. Manchmal geht es um verlorene Beziehungen, um die gesellschaftliche Lage. Aber wenn ich an das Thema Trauer denke, dann hat das bei mir ganz viel auch mit dem Thema Tod zu tun und mit dem Thema Krankheit, weil sich da sehr wesentliche Beziehungen von mir einfach verändert haben. Also eine sehr nahestehende Tante ist sehr früh gestorben. Das hat meine Kindheit und auch so mein Erwachsenwerden sehr geprägt, weil diese Tante einfach immer sehr präsent trotzdem gewesen ist und bis heute ist. Und vor ein paar Jahren ist meine Mutter, die mir sehr nahe stand, nach einer langen Erkrankung auch verstorben, leider.
Fangen wir vielleicht mal chronologisch an, weil du auch deine Tante zuerst erwähnt hast. Wie bist du damals umgegangen mit diesem Thema, dass sie auf einmal nicht mehr da war? Oder generell mit dem Thema Tod, habt ihr darüber gesprochen im familiären Kontext? Und wenn ja, wie?
Ich muss gestehen, dass Tod vielleicht anders als in anderen Familien, die ich so kenne, in meiner Familie eigentlich immer ein großes Thema war, weil auch meine Mutter ihre Mutter sehr früh verloren hat. Und also da war sie so 17, glaube ich, und die war auch sehr lange krank. Und deswegen war das so ein Thema, was uns immer begleitet hat. Meine Mutter hat sehr viel über ihre Mutter gesprochen und auch über die Traurigkeit, die Trauer, die damit verbunden war. Und deswegen war das nie ein Tabu in unserer Familie. Das gehörte einfach so zu unserem Miteinander irgendwie dazu. Auch so mit diesem geflügelten Ausspruch, solange man über die Toten spricht, sind sie halt auch noch da. Und ich habe tatsächlich immer auch das Gefühl gehabt, die Menschen aus unserer Familie, die verstorben sind, die sind einfach da. Ich bin auch so ein bisschen religiös groß geworden, als Kind zumindest. So dieses, ja, das sind halt Schutzengel, die behüten uns, also ich weiß nicht, man kann das vielleicht als naive Vorstellung bezeichnen, aber für mich hatte das auch was sehr Tröstendes. Und als meine Tante dann verstorben ist, da war ich gerade 10. Das war so, bevor ich auf die weiterführende Schule gekommen bin. Und die war auch sehr lange schwer krank. Und ich glaube, wir waren einfach vorbereitet durch diese lange Erkrankung. Aber dann ist das ja trotzdem so was Unvorstellbares. Ich glaube, gerade für ein Kind, dass die Person dann auf einmal nicht mehr da ist, zu der man aber so engen Kontakt immer gehabt hat, die man auch immer besucht hat, die man in diesem Kranksein und auch im Sterben irgendwie auch begleitet hat, das konnte ich, glaube ich, als Kind nicht wirklich fassen. Und dann war das für uns schon ein tiefes Loch. Also ich glaube, meine Mutter hat auch noch mal ganz anders um ihre große Schwester getrauert als um ihre Mutter. Ich habe meine Mutter tatsächlich nach dem Tod meiner Tante nie wieder weinen sehen. Das war so, ich glaube, das war für sie so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und ja, und für mich war das einfach so die, wir haben, glaube ich, sehr viel getan, um die Erinnerung an meine Tante so am Leben zu erhalten. Ich glaube, wir konnten sie nicht so gut loslassen.
Das ist natürlich auch so ein Thema, wenn man Familienmitglieder, wie du gerade beschreibst, deine Mutter, dann so in Erinnerung eingebrannt hat, dass du sagst, okay, das war der einzige Moment, wo du dich daran erinnern kannst, dass sie danach nochmal geweint hat und danach nicht mehr. Wie war das bei dir, wenn du das erzählen magst? Also wie bist du damit umgegangen?
Tatsächlich schon sehr lange her. Ich bin ja jetzt schon 46. Ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern an den Moment, als wir erfahren haben, dass meine Tante verstorben ist, weil das auch so ganz merkwürdig war. Wir haben in unterschiedlichen Städten damals gelebt und wir sind halt über einen längeren Zeitraum wirklich jedes Wochenende in die Klinik gefahren, in der meine Tante war. Das war also so unser Wochenendprogramm. Und ich weiß noch, an dem Tag ging das nicht. Ich glaube, unser Auto war kaputt. Und wir hatten dann was ganz anderes gemacht. Ich glaube, wir waren im Kino oder sowas. Mhm. Und kamen dann nach Hause und dann bekam meine Mutter den Anruf. Wir waren halt die ganze Zeit nicht zu erreichen gewesen. Und dann habe ich halt nur gesehen, wie meine Mama in Tränen ausbrach und sie mir das dann natürlich erklärt hat, was passiert ist. Und ich habe auch wahnsinnig geweint. Und dann weiß ich nur noch, dass es eine große Beerdigung gab und ich da auch sehr geweint habe. Also so bei meinem Patenonkel auf dem Arm. Und weil das ja auch, glaube ich, wirklich für ein Kind, dieses, da wird jemand beerdigt. Das hat nochmal so was ganz Endgültiges. Man sieht den Sarg und es war ja auch was, das kannte ich ja auch alles nicht, ne? Also ich wusste nicht, wie eine Beerdigung abläuft. Ich wusste nicht, wie das in der Trauerhalle ist und all diese Dinge. Und es waren noch so viele Menschen und das war für mich sehr unwirklich, aber auch ein einschneidendes Erlebnis.
Mhm. Und du hattest ja erzählt, dass ihr danach auch sehr viel über sie gesprochen habt und dass ihr natürlich auch diese Verbindung, so, ne, wenn man sich immer wieder diesen Menschen vergegenwärtigt, auch wenn dieser Mensch nicht mehr sozusagen physisch da ist und man mit ihm sozusagen aktiv kommunizieren kann. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ich glaube, das war ein fließender Prozess. Bei uns war, glaube ich, vieles auch einfach mit sehr viel Humor, wenn man das in dem Zusammenhang sagen darf. Ja. Doch, darf man und muss man. Wir haben einfach sehr viel gelacht und an die schönen Dinge gedacht, die wir mit meiner Tante erlebt haben, weil die wirklich eine sehr große und wichtige Rolle in unserem Leben gespielt hat. Und wir haben gemeinsame Urlaube früher miteinander gemacht. Ich habe sehr viel Zeit auch alleine mit ihr verbracht. Die hat sich sehr um mich gekümmert. Also ich sage auch heute so, die war ein bisschen wie eine zweite Mutter für mich. Und die war eine sehr tolle Persönlichkeit. Und das war einfach so, dass man sich einfach an die schönen Dinge gerne erinnert hat.
Natürlich war es jetzt so, wie du gerade beschrieben hast, dass der Tod deiner Tante in relativ jungen Jahren passiert ist, vergleichsweise aber jetzt der Tod deiner Mutter weniger Jahre zurückliegt und wahrscheinlich auch einen stärkeren Einfluss auf dich hatte. Wie hat sich das dann sozusagen herauskristallisiert? Also du hattest ja auch erzählt, dass es sich so da auch so herangebahnt hat.
Ja, also meine Mutter hatte verschiedene schwere Erkrankungen, eine Krebserkrankung, und danach weiß ich nicht genau, was so als erstes kam, ob eine Depression oder eine Demenzerkrankung, weil das ja so ein schleichender Prozess manchmal ist und man nicht genau unterscheiden kann, was bedingt was, weil die Depression kann die Demenz verstärken und umgekehrt eben auch. Aber das war so eine Zeit, wo sich unsere Beziehung sehr verändert hat, dann war ich halt nicht mehr das Kind. Weil wenn eine nahestehende Angehörige, das muss ja nicht eine Mutter oder ein Vater sein, es kann ja auch eine andere Person sein, aber so eine Beziehung ist ja eigentlich immer sehr festgefahren über Jahrzehnte. Und das war aber so ein Cut bei uns, wo es anfing, dass ich sehr viel Verantwortung übernommen habe in unserem gemeinsamen Berufsalltag. Wir haben damals noch miteinander selbstständig gearbeitet und ja, und dann war ich halt auf einmal die, die halt mehr Verantwortung getragen hat in jeder Art und Weise. Also wenn es um die gesundheitliche Versorgung meiner Mutter ging, wenn es um die finanzielle Versorgung meiner Mutter ging, um die Organisation in unserem Berufsalltag, wo sie früher immer so den Hut auf hatte. Und ich sage immer, da findet auch Trauer statt, weil man eben um diesen Wechsel in der Beziehung, auch um das schrittweise Verlieren der eigenen Mutter, darum trauert man auch. Also gerade bei der Demenz, die ja auch mit Vergessen einhergeht, ist es einfach wahnsinnig schwer zu sehen, über einen längeren Zeitraum die Angehörige geht, die ist nicht mehr da. Und ich habe die Demenz meiner Mutter gar nicht so lange erlebt, also im Vergleich zu anderen Menschen, weil eine Demenz oder eine Alzheimer-Erkrankung kann ja über einen sehr langen Zeitraum auch verlaufen. Und bei meiner Mutter war es dann aber, dass sie einen sehr schweren Schlaganfall hatte, der uns dann auch nochmal in diesen Pflegealltag, den wir vorher hatten, also wo ich quasi die pflegende Angehörige war, die sich im Alltag gekümmert hat und sie unterstützt hat und sich mit Pflegekasse und medizinischem Dienst herumgeschlagen hat, ne, da war das nochmal ein ganz krasser Cut, weil es dann nicht mehr darum ging, kriegt meine Mutter einen Pflegegrad 0 bis 1 und ich vielleicht ein paar Euro für die tägliche Betreuung, sondern dann hatten wir halt auf einmal einen Pflegegrad, ich sag wir, aber meine Mutter hatte auf einmal einen Pflegegrad 5, also mehr geht nicht. Das heißt, sie konnte nicht mehr laufen, sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte sich gar nicht mehr selbst versorgen. Und es war halt klar, sie sitzt im Rollstuhl und ist komplett auf Unterstützung angewiesen. Und das hat unser Leben auf den Kopf gestellt, weil sie nicht mehr alleine leben konnte. Von jetzt auf gleich musste ich einen Reha-Platz organisieren, musste von der Reha einen Pflegeheimplatz organisieren. Und das war ein großer Cut, der eben auch für sehr viel Traurigkeit und Panik und Sorge, ja, gesorgt hat. Ne? Das war wirklich eine ganz schwere, schlimme Zeit für mich, weil ich gleichzeitig ja auch alleinsorgende Mutter bin. Mein Sohn war damals 5, und da prallten halt einfach Welten aufeinander. Ne? Also ich rannte quasi zwischen meinen Jobs als selbstständige Journalistin, dem Kindergarten und der Pflegeeinrichtung hin und her. Also wirklich, ich rannte. Meine Nachbarn haben immer nur gesagt, wir sehen dich nur im Laufschritt, weil ich halt versucht habe, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, und dann war meine Mutter eben also sie war ein Jahr in einer Pflegeeinrichtung. Das war für mich und sie, ja, ich sag mal, die beste Lösung, die möglich war. Ich hätte mir das sicherlich anders gewünscht. Man träumt immer davon, ja, vielleicht hat man irgendwie ein Zuhause, wo die Mutter trotz dieses Pflegebedürfnisses versorgt werden kann und nicht woanders untergebracht werden muss. Das war aber überhaupt nicht möglich. Und ich hatte halt das große Glück, dass wir eine Pflegeeinrichtung wirklich in unmittelbarer Nähe hatten, sodass ich sie halt jeden Tag sehen konnte mit Sohn und Hund. Und wir quasi noch ein Jahr hatten, was in unserer Beziehung halt ganz anders war, weil wir auch nicht mehr so kommunizieren konnten wie früher. Aber trotzdem war das ein Jahr, was uns, finde ich, einander nochmal sehr nahe gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, weil für viele Menschen in meinem Umfeld war das ganz merkwürdig, weil die gesagt haben, ja, das ist ja gar nicht mehr die Person, die sie mal, also die meine Mutter mal war, ne, die früher immer viel geredet hat und lustig war und die war so ganz lebendig und das war sie halt nicht mehr. Ne? Sie war halt nicht mehr die Frau, die Gedichte geschrieben hat und 4 Sprachen gesprochen hat und lesen konnte. Das ging alles nicht mehr, aber ich finde, wir haben trotzdem eine sehr wertvolle und schöne Zeit miteinander gehabt. Und dann ist sie aber ja natürlich eigentlich nicht plötzlich, aber für mich war es einfach sehr plötzlich, nach einem Jahr in der Pflegeeinrichtung dann verstorben. Also ich vermute mal, dass sie dann nochmal einen Schlaganfall hatte, was ja häufig ist. Und das war für mich, ja, das war ein Loch in jeder Art und Weise, in das ich gefallen bin.
Wenn ich da an einer Stelle nochmal so ein bisschen zurückspulen kann zu dem, als es sozusagen sich so herangebahnt hat, ne? Also gerade wo du erzählt hast, so, ne, mit diesem ersten Schlaganfall. Und du hattest ja vorher schon als Journalistin gearbeitet, eben halt auch so, ne, in diesem medizinischen Bereich. Hat dir irgendwie deine Arbeit dich irgendwie darauf vorbereitet oder war es wirklich halt so ein Fall ins kalte Wasser?
Samson, ich muss lachen, ne, weil du das so gut beschreibst, weil ich war so blöde. Ich habe echt gedacht, ich habe all diese Texte geschrieben, ich habe mit Krankenkassen zu tun gehabt. Ich war in diversen Pflegeeinrichtungen. Ich kannte zig Demenz-WGs und. Ne? Ich wusste, worauf man achten kann und soll. Ich hatte Beiträge darüber geschrieben, wie man die Anträge stellt, wo man die stellt, wo man Unterstützung bekommt. Und dann passiert dir das selbst. Und dann bist du echt im Arsch. Weil also ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach so, du bist so überfordert und es gibt einfach, die Strukturen sind dafür immer noch nicht gemacht. Ja, fast 8 Jahre her, dass meine Mutter den Schlaganfall hatte. Aber ich musste quasi überall Klinken putzen, überall nachfragen. Ich brauchte ständig Hilfe. Ich konnte diese blöden Texte nicht lesen, um Anträge zu stellen. Und dann dieses wirklich ständig am Telefon hängen und versuchen, irgendwie einen Platz zu bekommen, weil nur zu wissen, wie es geht, hilft dir ja nicht, wenn einfach eben keine Plätze verfügbar sind. Also ich habe in diesem Pflegeheim täglich angerufen, über Wochen. Also meine Mutter war 6 Wochen lang in der Reha und es war klar, die muss jetzt hier raus, die wird hier nicht weiter versorgt und sie braucht diesen Platz und das hat mich Stunden täglich gekostet, ja, also dann auch im Umkreis rumzufragen und weil für mich halt einfach klar war, ich konnte sie einfach nirgendwo, also vom Gefühl hätte ich sie niemals irgendwo unterbringen können, wo sie weit weg von mir gewesen wäre, gerade weil sie eben so stark eingeschränkt war, dass ich gedacht habe, ich kann sie auch niemandem, keiner Einrichtung anvertrauen, wenn ich nicht täglich mit ihr telefonieren kann und sehen kann oder fragen kann, geht's dir gut, sind die nett zu dir, wirst du wirklich gut versorgt, ne? Also, und das war, ja, da hat mich der Beruf null drauf vorbereitet. Und ich glaube, ich maße mir an zu sagen, dass das sehr vielen Leuten so geht. Also, dass auch Menschen, die tatsächlich in Pflegeberufen sind oder so, die Strukturen natürlich noch viel besser kennen, weil ich kannte sie ja nur als Externe, als in Anführungsstrichen Expertin, die darüber berichtet, die irgendwie die politischen Entscheidungen in dem Bereich kannte und so, die über die Neuerungen aufgeklärt hat und so, das wusste ich alles. Aber wie gesagt, was dann wirklich ansteht, wenn du persönlich betroffen ist oder eine Angehörige von dir, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und man ist ja einfach auch so in diesen Emotionen in dem Moment auch, ne, ohne dass man die zulassen kann. Ja, also eigentlich willst du die ganze Zeit weinen und schreien und weglaufen und es geht halt nicht. Du musst das organisieren und keiner kann dir das auch abnehmen, weil du halt die nächste Angehörige bist und du bist halt diejenige, die die Verantwortung hat. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach das nicht. Ich habe keine Geschwister, meine Mutter war geschieden, da waren auch keine Geschwister mehr, die das, also die Energie dafür gehabt hätten oder, also die, ne, sind ja selbst älter als meine Mutter gewesen und so, also das wäre gar keine Option gewesen. Ich habe Unterstützung in der Familie gehabt, in dem Sinne, dass Menschen mich wirklich auch mental gestärkt haben. Ich habe sehr gute Freunde und Freundinnen, die für mich da waren. Aber das, worauf es wirklich dann ankommt, das kann dir keine Person abnehmen. Und das ist schwer.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil du so viel beschrieben hast, wie viel du alleine machen musstest, eben mit einem Kind, als alleinerziehende Mutter, als alleiniges Kind deiner Mutter. Und dass du zwar schon den Support hattest, gerade halt auch mental, aber wie du auch selber beschrieben hast, du warst ja dann in einer Phase, wo das Zulassen von Gefühlen nicht möglich war, weil von dir halt erwartet wurde oder halt du dir selber auch diese Erwartung gegeben hast, hier, deine Mutter braucht Hilfe, deine Mutter braucht Unterstützung, du möchtest, dass es ihr gut geht und du hast zu funktionieren letzten Endes. Also wie war das für dich? Gab es denn irgendwie Möglichkeiten, das auch auszulassen? Oder war das halt eine geballte Erfahrung, die du gemacht hast von dem Moment, dass du dich um sie kümmern musstest, also dass dann auch dieser Pflegegrad erhöht worden ist auf das absolute Maximum, was im deutschen Pflegesystem möglich ist, bis hin zu ihrem Tod oder?
Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses, ne, du musst halt funktionieren, du gerätst in so einen Modus, weißt du, wo du wirklich wie eine Maschine bist, ne? Also das ist ein Beispiel am Rande, aber ich habe zum Beispiel in dem Jahr, als meine Mutter den Schlaganfall hatte, habe ich mehr gearbeitet und mehr verdient als in meiner ganzen Karriere. Und ich habe das mit einem kleinen Kind hinbekommen. Ich bin gependelt zwischen mehreren Städten, weil ich damals noch woanders gearbeitet habe. Ich bin in die Reha gedüst. Also ich habe halt auch so viele Kilometer abgerissen, ne, täglich. Das war unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt möglich war. Ich hatte so kleine Zusammenbrüche in diesem, ich schaffe das, ich mache das, ich bin für meine Mutter da, ich bin die perfekte Tochter, ich habe hier den Durchblick, ich betüttel sie auch, ich bin auch für sie wirklich eine starke Schulter, wenn man das so sagen kann. Und nehme ihr auch die Sorgen und mache ihr klar, hey, ich habe das im Griff, ne? Ich krieg das hin für dich, das wird alles gut. Ich glaube, sie hat mir das auch echt geglaubt. Und ich hatte so kleine Momente, weiß ich noch. Es gab eine Situation mal in der Klinik, noch bevor sie den Schlaganfall hatte, tatsächlich, weil ich immer schon das Gefühl hatte, dass da was nicht in Ordnung ist. Ich glaube auch im Nachhinein, dass meine Mutter vorher schon kleine Schlaganfälle hatte, die aber nicht diagnostiziert wurden. Und ich habe aber eine gravierende Verschlechterung in ihrem Gesundheitszustand damals schon bemerkt und bin wirklich von einem Arzt zum nächsten gerannt, war in Kliniken, habe sie untersuchen lassen. Und ich erinnere mich, dass wir in einer Klinik waren, wo halt verschiedene Tests mit ihr gemacht wurden und wo man uns dann quasi wieder nach Hause schickte. Und ich weiß noch, wie ich meine Mutter zum Auto gebracht habe. Die konnte kaum, hat es kaum zum Auto geschafft, aber man hat mir gesagt, es ist alles okay. Und ich habe sie ins Auto gesetzt und habe gedacht, wenn ich jetzt hier vom Platz fahre, breche ich zusammen. Und dann bin ich zu und habe ich meiner Mutter nur gesagt, gib mir einen Moment, ich muss noch mal kurz was mit dem Arzt besprechen und bin wieder zurück in dieses Sekretariat und bin vor diesen Menschen weinend zusammengebrochen und habe gesagt, ich halte das nicht mehr durch, das geht so nicht weiter. Und da hat der Arzt, glaube ich, das erste Mal verstanden, wie gravierend die Situation bei uns tatsächlich war, weil dieses Performen und immer sagen, alles ist okay, das habe nicht nur ich gemacht, das hat auch meine Mutter gemacht. Die hat das perfekt 10 Minuten durchgehalten, wenn die in so einem Arztzimmer saß, aber wenn die rausgegangen ist, dann war die Batterie leer, dann ging gar nichts mehr. Und ich hatte diese kleinen Momente als pflegende Angehörige auch. Ich hatte das manchmal, wenn ich dann zum Beispiel, ich habe gesagt, ich hatte so Probleme mit diesen Anträgen, auch bei der Pflegekasse. Es fiel mir wirklich, ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen Menschen, die regelmäßig sowas machen müssen, ne? Also Forderungen bei einer Pflegekasse, bei der Krankenkasse stellen, keine Ahnung, Bürgergeld beantragen. Ich weiß es nicht, was es da alles für Formulare gibt. Ich finde das schlimm und das hat mich so unter Stress gesetzt und ich habe das dann irgendwann so gelöst, dass ich immer persönlich zur Krankenkasse gegangen bin und da weiß ich, dass ich auch irgendwann so einen Moment hatte, wo ich einfach in Tränen ausgebrochen bin und die waren dann total Zucker und da habe ich aber auch gemerkt, dass dieses kranke Gesundheitssystem, das echt manchmal verlangt, dass man halt sich nicht zusammenreißt, dass man zusammenbricht, damit man überhaupt Hilfe bekommt. Weil wenn man immer so das tut, was wir so gelernt haben, nämlich immer liefern, immer hundertprozentig präsent sein, immer professionell auftreten, immer freundlich bleiben. Und das sind alles so Dinge, die ich halt tue. Das ist so mein Alltag. Dann kommt man oft nicht weiter und man wird nicht gesehen und es wird einem nicht geholfen.
Mhm. Und da klingelte auch tatsächlich was Bestimmtes, als du es beschrieben hast, dieses Performen vor Gesundheitspersonal. Das ist ja auch eigentlich, man macht das ja aus bestimmten Gründen so, ne, um nicht irgendwie Nerven zu wirken, um nicht irgendwie so ein Nörgeln zu sein. Wir wissen natürlich beide halt auch, ne, wir sind beide sowohl SelbstvertreterInnen in der Gesundheitsversorgung, aber wir wissen halt auch, wie systematisch diskriminierend dieses System ist, vor allem halt gegenüber bestimmten Menschengruppen. Alleine das, was du beschreibst, zeigt ja, wie extrem anstrengend dieses ganze System ist für eben Selbstvertretende, für PatientInnen, für pflegende Angehörige, als auch für Pflegebedürftige, dass sie zum einen gerade halt, wenn sie marginalisiert sind oder mehrfach marginalisiert sind, dass sie nochmal zusätzlich diese Angst haben vor Diskriminierungserfahrungen, aber auch gleichzeitig auch komplett im Stich gelassen werden.
Es hat mit ganz viel Scham zu tun, ne? Also warum man ja auch das nicht so einfordert, ne? Also es ist ja unangenehm zu sagen, es tut mir leid, diese 20 Seiten, die Sie mir da geschickt haben, die ich ausfüllen muss, das überfordert mich. Ich bin eine Person, ich arbeite quasi in dem Bereich, ich habe einen guten Schulabschluss, ich habe studiert, aber das kriege ich nicht hin. Das ist halt, also das war mir halt auch einfach peinlich, ne? Und so das, was ich gesagt habe, so dieses, man übernimmt so viele Erwachsenenaufgaben auf einmal für seine Eltern und da hakt es dann aber, wo sie einen dann wirklich brauchen. Das ist nicht schön. Und man muss natürlich dann auch in diesem System irgendwie verstehen, ich sag mal, die Ressourcen sind limitiert, ja, und es ist natürlich basiert das System darauf, dass die Angehörigen mitpflegen und unterstützen. Es ist nicht gewollt, dass alle, also es ist auch nicht möglich, ja, dass alle Personen in einer Pflegeeinrichtung oder in einer WG oder sonst wie leben, wenn sie Pflegebedarf haben. Darauf ist dieses System einfach nicht angelegt und deswegen gibt es natürlich auch Hürden. Da muss man einfach realistisch sein, ne? Mein Weg war dann wirklich irgendwann zu sagen, ich gehe da direkt hin, ich spare mir diese ganzen Zeiten, weil da sitzen dann die Profis, die sind quasi auch verpflichtet, das mit mir auszufüllen und das dann wegzuschicken. Und das war dann für mich immer, dann hatte ich es aus den Füßen und hatte nicht den Stapel da bei mir auf dem Schreibtisch liegen, mit dem ich auch tatsächlich dann auch abends, wenn der Tag dann irgendwann um war, nicht mehr umgehen konnte. Das war einfach zu viel für mich. Und hätte es damals ChatGPT gegeben, ich hätte wahrscheinlich jeden Abend ein Stündchen mit dieser AI verbracht und hätte Fragen gestellt und diskutiert und mich wahrscheinlich auch ausgeweint. Also ich glaube ich schon. Das war für mich einfach so dieses, das kann ich halt. Ne? Ich kann halt reden, aber ich mache das nicht gerne. Also so eine Portion Schüchternheit oder Unsicherheit habe ich ja gerade auch in Lebenssituationen, die mir nicht vertraut sind. Ist ja normal. Also das und Leuten, denen das dann noch on top schwerfällt, glaube ich, dass dann diese Wege super sind und grundsätzlich auch dieses sich vernetzen mit anderen betroffenen Personen, Kontakt aufnehmen, online, offline, wie auch immer. Also mein Tipp ist einfach immer nur, es gibt Hilfen in unterschiedlichen Varianten und ich würde allen halt nur gerne Mut machen, das auch zu nutzen, also auch in Austausch zu treten, also auch bei so einem Thema wie Trauer, weil da geht es dann ja weiter, ne? Also diese Orga ist das eine, aber was macht man dann, wenn die Trauer da ist oder auch doch nicht oder, ne? Also dass es auch da eben helfen kann, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein.
Weil natürlich halt auch so, was du selber gesagt hast, dieser Aspekt des Charmes da ist, dass man Dinge nicht weiß, obwohl man ja ein erwachsener Mensch ist, so seinen Job macht, seine Steuererklärung macht, dies, das, jenes und dann steht man vor Sachen und gerade in deiner Situation, wenn du eigentlich tagtäglich in der Arbeit damit zu tun hattest und dann trotzdem diese Formulare vor dir hast und du denkst so, was passiert da? Ich meine, rational kann man das ja erklären, dass du dann natürlich in einem anderen mentalen Zustand warst, du warst in einem absoluten Stressmodus, wo natürlich dann das Gehirn einfach jetzt unwissenschaftlich gesagt dicht macht und sich einfach um andere Dinge kümmern will. Und das stelle ich mir halt auch deutlich einfacher vor, jetzt aktuell, also vergleichsweise jetzt als komplett nicht betroffene Person, wenn man halt eben diese Möglichkeit hat, im Internet schriftlich vielleicht noch auch im ersten Moment nur anonym herauszufinden, was gibt es für Schritte, was gibt es für Möglichkeiten. Weil ich glaube, gerade halt dieses Zwischenmenschliche in Verbindung mit Gefühlen und Zuständen, wo halt eben Scham da ist und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Du hattest ja beschrieben, dass das für dich in dieser Phase, während du dich um deine Mutter gekümmert hast, während sie dann halt auch in Reha war und während sie dann halt auch einen Pflegeplatz bekommen hat, du sozusagen dich um alles gekümmert hast. Aber wie war das dann, als es dann dazu gekommen ist, dass sie dann verstorben ist?
Also es gibt ja so ein paar Dinge, die sind halt sehr streng geregelt in diesem Land, ne? Deswegen, mir ist das immer wichtig, also da will ich gerne nochmal drauf zurückkommen, dieses Thema Scham, was du benannt hast. Ich finde, in unserer Gesellschaft sind so Themen wie Krankheit und eben auch Tod sehr mit Scham besetzt und mit ganz vielen Unsicherheiten. Da gibt es so viele Tabus, man spricht da nicht drüber. Es gibt quasi Regeln, wie viel Sprechen über Erkrankung und Tod zumutbar ist, ne? Also ich bin noch groß geworden mit diesem, ne, man trauert ein Jahr und dann ist das doch bitte zu Ende. Also dann belästigt man die Leute nicht mehr mit seiner Traurigkeit. Und das ist auch so, wenn jemand verstirbt, dann gibt es ja so ganz klare Prozesse, die man dann halt machen muss. Also der Orga-Kram, der fängt dann ja erst richtig an oder ist da nicht zu Ende. Also da musst du halt eine Beerdigung organisieren, ob du das möchtest oder nicht. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass die Person, die verstorben ist, beigesetzt wird. Und wenn die verstorbene Person das nicht geregelt hat, finanziell oder auch gesagt hat, wie das passieren soll, was die Person sich wünscht, dann ist das für die Hinterbliebenen eine ganz große Aufgabe, weil du eigentlich in diesem emotionalen Status bist, wo du das alles gar nicht kannst. Und ich war damals so dankbar, dass ich in diesem wirklichen Schockzustand, in dem ich war, als man mir gesagt hat, ihre Mutter ist heute Morgen verstorben. Ich sage immer, meine Mutter saß, also es war, als würde die mir auf der Schulter sitzen, während ich in diesem Bestattungsinstitut gesessen habe und die mir eigentlich wahrscheinlich am liebsten alles verkauft hätten, den teuersten Sarg, die teuerste Urne, ich weiß nicht, die wunderschönen Anzeigen, die man so in der Zeitung noch aufgeben kann und das volle Programm für Hinterbliebene. Und meine Mutter hätte alles davon gehasst. Und das war so gut, dass wir zu Lebzeiten immer darüber gesprochen haben. Ich wusste genau, dass meine Mutter bestimmte Dinge komplett ablehnt. Ich wusste genau, also nicht exakt, wie sie beigesetzt werden würde, aber ich wusste, was sie so mag und was ihr wichtig ist und was sie einfach richtig schrecklich findet, also wirklich richtig schrecklich. Und deswegen konnte ich auch da wieder in so einem Automatismus abspulen, nee, das möchten wir nicht, ja, das ist in Ordnung, ja, nee, das reicht, ne? Und meine Mutter war halt so, man gibt kein Geld dafür aus, das ist halt einfach rausgeworfenes Geld und eine Beerdigung ist sowieso, egal was man macht, teuer. Also wir reden von über 3.000 Euro Minimum, das, ne? Das sind halt Kosten, die einfach da sind. Und ich glaube, hätte ich 1 Cent mehr ausgegeben als notwendig, da hätte die, also hätte ich nicht schlafen können danach, weil sie mir Albträume geschickt hätte, so ungefähr. Und dann hat man also diese Dinge, die werden dann nochmal so abgespult, organisiert und dann handelt, dann passiert das. Ja, also dann passiert, man bekommt einen Bestattungstermin und dann organisiert man das drumherum. Wer soll da kommen? Sollen da überhaupt Leute kommen? Also es ist ja sehr persönlich, ne, was Menschen dann haben wollen. Und da bin ich so durchgerauscht und dann war das irgendwann passiert und dann war da ein Loch. Ne? Da fiel ganz viel Alltag weg, nichts mehr mit Pflegen, nichts mehr mit ins Pflegeheim gehen. Nichts mehr mit planen, oh, meine Mutter braucht neue Kleidung, oh, da kommen die Anrufe, die muss ich annehmen und so. Und das war weg. Und das ist nach mehreren Jahren als pflegende Angehörige ist das fast so, als würde dir ein Teil deiner Identität genommen. Weil, ob man das will oder nicht, man definiert sich ja ein Stück weit darüber. Ich weiß gar nicht genau, ich kann das, glaube ich, noch gar nicht so greifen, obwohl das schon ja wirklich einige Jahre her ist. Das hat mich gerüttelt. Aber ich kann nicht so richtig greifen, was das in dem Moment mit mir gemacht hat. Ich weiß auch nicht genau, womit ich diese Aufgaben ersetzt habe, wenn ich ehrlich bin. Mit Arbeit wahrscheinlich, weil ich das immer so gemacht habe. und mit meinem Kind natürlich. Aber so richtig, was ist nicht an die Stelle gerückt? Also da war einfach eine große Lücke, die klaffte, ne? Also auch, weil meine Mutter mir einfach so wichtig gewesen ist. Sie ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen, immer. Und der war halt nicht mehr da. Und dann aber, das meinte ich gerade, habe ich es, glaube ich, in so einem Halbsatz gesagt, auch wenn da Traurigkeit war, würde ich das heute noch nicht als Trauer bezeichnen, weil dieser Trauerprozess, dieses Abschiednehmen, habe ich mit der Beerdigung gemacht und mit dem Ort, den ich für sie gewählt habe. Aber ich habe nicht richtig trauern können. Ich hatte keine Zeit. Also vielleicht habe ich sie mir auch nicht genommen, aber irgendwie war der Alltag zu stark, um mir diesen Raum zu geben. Und ich habe, wie gesagt, ich habe sehr viel gearbeitet. Du hast vorhin gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Und bei mir war das so, als ich dieses Buch fertig geschrieben habe. Da habe ich schon, ich habe schon gemerkt, als es dem Ende zuging, habe ich schon gemerkt, oh, mir geht's nicht so gut. Also jetzt lag das vielleicht auch an den Themen in dem Buch, die mich sehr aufgewühlt haben und die viel mit mir gemacht haben, was ich mir so auch nicht unbedingt vorgestellt habe. Aber ich habe einfach gemerkt, oh, da kommt irgendwas auf mich zu und ich kann das, ich weiß nicht genau, was das ist und ich verstehe es auch nicht richtig. Und es war wirklich, ich hatte das Buch abgegeben. Ich bin jetzt fertig und ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Ich muss jetzt nicht mehr jeden Tag ein paar Stunden irgendwie am Rechner sitzen und kann wieder mich zwar anderen Dingen widmen, aber dieses große Projekt ist weg. Und dann kam die Trauer, wie ein Laster, der mich überfahren hat. Also wirklich so körperlich, emotional, mental, also wie ein Zusammenbruch. Also dass ich habe irgendwas gerochen, das hat mich an meine Mutter erinnert, ich habe geheult, ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen, da kamen Emotionen hoch, die hatten mit meiner Mutter zu tun, ich habe mich kaum noch gefasst. Also es war wirklich, das war wie so ein Anknopf und die Tränen liefen und ich hatte mich, also ich habe dann immer gesagt, ich hab das nicht mehr unter Kontrolle, so das, was man die ganze Zeit irgendwie runtergeschluckt hat, was man verdrängt hat, was man beiseite geschoben hat, weil jetzt ist da ein Kind, das braucht dich, jetzt ist da der Job, jetzt das, du hast eine Abgabe, du hast mehrere Deadlines und so, ne? Und dann war das auf einmal da und dann musste ich damit umgehen und das war richtig Arbeit.
So wie du das beschreibst und ich kenne das auch sehr gut von mir, also dieses Kontrolle haben wollen über Situationen, dieses so, weil Kontrolle heißt so, du weißt und du entscheidest mit, was passiert. Und natürlich sorgt das auch dafür, dass du dann in so einem Modus bist, wo halt eben auch Emotionen eher weiter runtergedrückt werden. Und das hast du ja dann, so wie du es beschreibst, ja sehr, sehr lange gemacht. Und dann war dieses große Buchprojekt. Dann ist es halt auch so, also für mich absolut logisch, dass dann halt dieses Loch da ist und der Kopf dann sagt so, hier übrigens habe ich noch unterm Keller, hier im Schrank, diese ganzen Sachen, willst du dich nicht mal darum kümmern? Und das kann natürlich dann, wie du es beschreibst mit dem Laster, es kann natürlich auch irgendwie so wie so ein Sturzbach sein, wie eine Lawine. Da gibt es ja sehr viele Metaphern, die dazu passen.
Einfach sehr gewaltvoll.
Ja, weil das natürlich, in dem Moment ist ja auch eine mega Überforderung da, wenn es jetzt nicht so von außen ist, sondern eine Überforderung von innen. Hey. Und du dich ja dann auch fragst, okay, wie gehe ich damit um? Und gerade halt auch, wenn du dann von diesen vielen auslösenden Faktoren sprichst, einfach nur, ne, weil es so eine Vergegenwärtigung ist, Gerüche, Geräusche, Sätze, was auch immer, kann halt so ein auslösender Faktor sein. Und für den Kopf ist es dann halt natürlich so, okay, es sind keine anderen Themen da, um die du dich kümmern musst. Das ist auf einmal da. Daran erinnert dich das alles. Vor allem halt natürlich, weil du ja augenscheinlich eine sehr starke Beziehung zu ihr hattest. Und mich würde interessieren, als du das ja dann gespürt hast oder in dieser überfordernden Situation warst, wie bist du damit umgegangen?
Da war ich mal ganz schön klug. Also da habe ich mal sehr vernünftig für mich agiert. Wie gesagt, ich habe das gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ich halte das noch ein bisschen durch, aber ich muss mich kümmern. Also während ich mit dem Buch noch beschäftigt war, aber so in den letzten Zügen war, habe ich mir eine Therapeutin besorgt. Ich habe mich darum gekümmert, dass jemand da sein wird, die mich professionell unterstützen kann. Und ich hatte riesiges Glück, weil das hat funktioniert. Also ich habe nicht lange suchen müssen und habe jemanden gefunden. Und die hatte mich dann schon vorbereitet, okay, es wird ein bisschen dauern, aber das ging wirklich so quasi nahtlos ineinander über. Ich konnte nicht mehr und sie rief mich an und sagte, sie können, ich habe jetzt Zeit, Sie können jetzt kommen. Und dann habe ich mit ihrer Unterstützung dann wirklich mich dieser Trauer stellen können, die natürlich dann auch ganz viele, klar, das hat ja ganz viel aufgemacht, ne? Also warum reagiert man in dem Moment? Was war da überhaupt an Alltag? Was war da an Überforderung? Und aber da habe ich einfach gelernt, wie, was heißt, ich habe es gelernt, aber ich habe für mich Strategien entwickeln können, wie ich Trauer zulassen kann, wie ich die aber auch in Bahnen leiten kann, wie ich auch damit zurechtkomme, dass die einfach immer da sein wird. Und da, so absurd das jetzt vielleicht klingt, hat mir ja auch die Erfahrung mit meiner Tante, ne, etliche Jahre vorher auch schon geholfen, weil Trauer um jemanden, der einem so nahe gestanden hat, die geht nicht weg. Die verändert sich, die hat Phasen. Mal denkt man sehr intensiv an die Person aus verschiedenen Gründen und dann ist es vielleicht wieder so ein bisschen, rückt es in den Hintergrund. Ich sage manchmal, also jetzt so fast räumlich gesprochen, sage ich manchmal, ach, jetzt ist meine Mama gerade ganz weit weg. Ne? Also so, die ist für mich nicht so greifbar. Ich denke jeden Tag an sie, aber sie spielt nicht so eine extreme Rolle. Und manchmal ist es wirklich, als würde die in meinem Van neben mir sitzen und mir irgendwas erzählen. Also es ist wirklich so greifbar und dass sie wieder so eine Präsenz in meinem Leben hat. Und das meine ich mit so, dass ich akzeptieren kann, dass ich diese Traurigkeit habe, dass die endlos ist, weil, und dieses Bild mag ich einfach gerne, so, weil die Menschen, die uns so viel bedeuten oder bedeutet haben, da ist ganz viel übrig. Also ich bin niemand, der sich so als, ich lebe ja alleine mit Kind, ich bin niemand, der sich als die große Beziehungspersönlichkeit darstellt oder so, aber ich kann Beziehungen, ich kann Freundschaften sehr gut und ich habe sehr viel Liebe für viele Menschen auch. Und das ist für mich auch so was Tröstendes, weil ich weiß, dass diese Liebe, die ist halt da, die ist sehr groß und die endet auch noch nicht und ich habe auch noch mehr übrig. Und das, ja, das umarmt mich dann manchmal so ein bisschen, wenn ich dann so Momente habe.
Gibt es auch so Tage, wo du gerne aktiv herbeiführen möchtest, dass deine Mutter dir näher ist? Also eben, dass du dann bestimmte Dinge tust oder bestimmte Sachen riechst oder was auch immer, dass du dann weißt, so wenn ich das mache, dann kommen wieder Erinnerungen hoch. Machst du sowas auch?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, eine Sache, die gehört fest zum Leben von meinem Kind und mir, das war mir nicht so bewusst, dass das mal so wichtig sein würde. Ich hatte auch da nur so einen Anflug einer Ahnung. Meine Mutter, wenn es nach ihr gegangen wäre, die wäre irgendwo beerdigt worden. Das hätte niemand wissen müssen, das hätte ein anonymes Grab sein können. Ich hätte die irgendwo im Winde verstreuen können. Das wäre ihr alles, es wäre ihr wirklich egal gewesen. Aber für mich war dieses, ich hätte gerne einen Ort, den ich wirklich mit ihr verbinde. Und wir haben das nicht so extrem gehabt. Also meine Mutter ist jetzt nicht so eine überzeugte Kölnerin gewesen. Wir leben in Köln, das war ihr alles hier nicht so wichtig. Und deswegen fehlte uns das so ein bisschen. Und ich habe aber meine Mutter dann so bestatten lassen, die ist in einem Friedwald beigesetzt. Und auch dieser Prozess, einen Baum auszusuchen, durch den Wald zu spazieren, einen Platz zu finden, wo man denkt, der passt gut zu ihr und für sie und da möchten wir sie gerne beisetzen. Das war schon sehr schön. Und dass wir diesen Ort jetzt tatsächlich haben, das bedeutet für uns sehr viel. Also wir sind im Wald, wenn es uns nicht gut geht. Wir sind im Wald, wenn es uns sehr gut geht. Wir sind im Wald, wenn uns Menschen besuchen, die uns viel bedeuten. Ich kann da zur Ruhe kommen, ich kann durchatmen und das ist jetzt nicht so was groß Meditatives, ich will das auch gar nicht überhöhen, aber das ist einfach ein Ort, wo ich das Gefühl habe, da bin ich ihr nah und da geht es mir immer gut, egal in welchem Zustand ich gerade bin. Und das, was du beschrieben hast, dieses so, man kann das oder ob ich das aktiv hervorrufe. Ja, manchmal mit Dingen, die ich trinke. Also Menschen, die mich gut kennen, die wissen das. Ich trinke, ist ein bisschen peinlich, ich trinke schrecklich gerne Instant-Kaffee. Das ist halt was, meine Mutter hat nie was anderes getrunken. Die hat immer Instant-Kaffee mit Milch getrunken und das war so unsers. Das war unser, wir klönen und wir quatschen noch ein bisschen und egal wie viel Arbeit wir haben, ach komm, lass uns noch eben Kaffee machen. Und dann, ne, und das war immer so was sehr Schönes und Geselliges. Für mich ist Instant-Kaffee eine emotionale Sache. Und wenn ich Menschen treffe, und das ist eben das Schöne, dass es die gibt in meinem Leben, die genauso eine Liebe für Instant-Kaffee haben und tatsächlich aus ähnlichen Gründen, weil sie das an bestimmte Situationen oder Menschen erinnern, weil es vielleicht so dieses, ja, auf dem Campingplatz am Meer, da trinke ich Kaffee, also Momente, wo es mir gut geht, ja. Und ja, und das ist das. Also ich trinke eigentlich nicht mehr viel Kaffee, sondern eher Tee. Aber wenn ich das brauche und so dieses, ach, es wäre schön, wenn sie jetzt bei mir wäre und wir quatschen könnten, dann trinke ich auf jeden Fall diesen Instant-Kaffee. Also den muss ich auch immer im Haus haben, damit ich mich sicher und mütterlich geborgen fühle.
Aber das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich seit gar nicht so langer Zeit auch wieder damit angefangen habe, Instant-Kaffee zu kaufen. Eben um halt auch so einen leichten Bezug zur Familie zu haben, weil ich wusste halt,
ja,
das war auch eine der Dinge, die wir immer nach Polen gebracht haben, weil natürlich, das ist auch so ein Urban Legend, die Produkte, die für den polnischen Markt produziert werden, die sind schlechtere Qualität, deshalb holt man Waschpulver und so, selbst Instant-Kaffee aus Deutschland nach Polen. Und das war dann halt aber auch immer was Besonderes, also meine Familie hat dann Kaffee auch immer nur nach dem Essen gehabt. Und genau, das ist dann halt auch so, wo ich dann irgendwann angefangen habe und mir schmeckt eigentlich Kaffee gar nicht. Ich brauche es eigentlich gar nicht, aber halt, dass ich ihn physisch sehe und wenn ich dann halt Lust danach habe, also ich bin auch einer dieser komischen Menschen, ich kann auch um 22 Uhr Kaffee trinken und ich kann danach schlafen gehen.
Ein bisschen Kaffee macht da auch nichts.
Ja, aber das ist so, halt auch so eine emotionale Bindung, gerade halt so, ne, also bei mir ist es ja so, dass zumindest von meinem Wissensstand her heute, dass ein Großteil meiner Familie halt noch lebt, aber ich keinen Kontakt habe und ich deshalb trotzdem sie in positiven Erinnerungen so zurückhole. Deshalb fühle ich das auch absolut, was du da beschreibst. Und du hattest ja auch beschrieben, dass du schon in so einer Vorahnung dir professionelle Hilfe gesucht hast.
Mhm.
Aber wie war es dann mit deinem Umfeld? Weil ich vermute mal, dass dann Leute schon gemerkt haben, die dir näher standen, dass da halt was ist oder dass da auf einmal Oyinda da so ein Riesenloch auf hat, weil das Buch war fertig, dieser ganze Bestattungsprozess war fertig und du hast ja selber gesagt, hier ging es dann einfach nicht gut.
Also wer das natürlich unmittelbar mitbekommen hat, ist mein Kind. Also mein Sohn hatte in der Zeit wirklich eine Mutter, die sehr, das klingt jetzt so negativ, so weinerlich einfach war. Also der hat mich einfach sehr viel weinen sehen. Und wir mussten schnell einen Weg finden, finde ich, oder das war so mein Eindruck, ich muss schnell einen Weg finden, um mit ihm und diesem Trauergefühl umgehen zu können. Das hat aber eigentlich ganz gut und wie ich finde, sehr natürlich funktioniert, weil ich glaube, ich bin auch ganz gut mit seiner Trauer umgegangen, weil er hat ja auch getrauert und bei ihm hat die Trauer viel eher eingesetzt. Es war viel unmittelbarer und auch ganz anders. Also sagt man ja auch, eine Kinder trauern nochmal ganz anders als erwachsene Menschen. Und bei uns war einfach immer so diese Regel, wenn man das so sagen darf, du darfst das. Also der durfte halt auch immer weinen und der durfte auch immer lachen. Der durfte auch in vermeintlich unangemessenen Momenten lachen. Also dass auch diese, das finde ich halt auch so wichtig, ne, dass wir für uns verstanden haben, die Trauer hat ganz unterschiedliche Gesichter. Alles ist erlaubt. Du musst das nicht so empfinden wie ich. Du kannst deine Momente haben, wenn du es brauchst, dich in den Wald zu legen und auf irgendeinem Holzstapel zu liegen und in den Himmel zu gucken und so halt deine Trauer bewältigen kannst und damit umgehen kannst. Oder wenn du schreiend durch den Wald rennst und mit dem Stock spielst und das deine Art ist, dann ist das total in Ordnung. Und deswegen war er einfach so, der war sehr süß mit mir einfach, ne? Also manchmal hat man dann, glaube ich, auch Angst, so als Mutter mutig da jetzt dem Kind gerade zu viel zu. Ist das in Ordnung, wenn er das sieht? Macht er sich nicht zu viele Sorgen? Und ich war, diesen Druck konnte ich mir aber nicht mehr geben, weil das hat ja auch mit Performen zu tun. Und ich finde, es hat halt auch sehr viel damit zu tun, dass man nicht authentisch ist. Und ich habe mir so gewünscht, in unserer Mutter-Sohn-Konstellation, dass wir einfach so eine Authentizität haben. Und er versteht, das gehört auch zum Leben dazu. Also genauso wie ich gelernt habe, wenn ich das so sagen darf, weil in unserem Familienleben die Trauer ja eben auch immer eine Rolle gespielt hat. Und meine Mutter mir das auch immer beschrieben hat und auch gesagt hat, weißt du, manchmal hat es mich geschüttelt, wenn ich um meine Mutter getrauert habe. Und finde ich schön und wichtig, dass wir das so auch als kleine Familie für uns erkannt haben, dass es einfach in Ordnung ist. Und das ist auch, wie gesagt, es geht ja vorbei. Also egal, wie heftig man manchmal weint, es geht vorbei. Und es ist eine Emotion und die ist genauso wertvoll und in Ordnung wie alle anderen auch. Und deswegen haben wir das ganz gut hingekriegt. In meinem engen Freundeskreis haben sich, glaube ich, einige Menschen große Sorgen gemacht, weil die mich ja so auch nicht kannten. Also weil sie teilweise auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Tod und Erkrankung gemacht haben. Also ich habe eine Freundin, die ist mir in diesem ganzen Prozess, also in Erkrankung meiner Mutter, im Versterben meiner Mutter, die ist mir wirklich, also Mirella ist die wichtigste Stütze in diesem ganzen Prozess gewesen, weil sie hat sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und wir konnten da perfekt miteinander connecten. Sie hat mich so unterstützt, sie war immer für mein Kind da. Also was macht man, wenn man einen Anruf kriegt und die Mutter ist tot? Wen rufst du an, wenn dein Kind gerade noch schläft? Und ich habe das Glück, dass ich eben diese Freundin habe, die nur an der Art, wie ich Mirella gesagt habe, wusste, dass es passiert. Ich musste gar nicht mehr sagen. Und sie hat nur gesagt, ich komme. Ne? Und das ist sowas, das war mir eine große Stütze. Aber dann gab es auch Menschen, die nicht so gut damit umgehen konnten. Ne? Also weil das vielleicht sie auch sehr an einen eigenen Verlust erinnert hat. Und sie da kam dann vieles wieder hoch, womit sie in dem Moment nicht umgehen konnten. Das ist nicht unbedingt einfach. Das ist natürlich auch für mich nicht einfach gewesen, weil ich mir vielleicht dann was anderes gewünscht hätte, aber sie waren gerade in der Situation nicht in der Lage, mir das zu geben. Für andere ist das so, dass sie so den Tod ganz weit von sich weisen und eigentlich gar nicht möchten, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat, aus Angst oder auch, weil Tod ein großes Tabu sein kann. Ne? Also ob das jetzt familiär bedingt ist, kulturell bedingt, das ist mit sehr viel Angst auch behaftet. Und da gab es einfach unterschiedliche Reaktionen, aber das ist auch okay. Also am Ende kann ich einfach nur sagen, dass ich in meiner Familie Menschen hatte, die mit wirklich Kleinigkeiten und sehr großen Dingen sehr präsent waren, mit Zuhören, mit mir reden, für mich da sein, mit mir Kaffee trinken, mir auch vielleicht mal Geld überweisen für irgendwas, also statt Blumen oder so, keine Ahnung. Ne? Also so die wirklich vielleicht auch aus eigener Erfahrung heraus verstanden haben, worauf es ankommt.
Das ist auch gerade so, was du beschreibst, was ich auch immer wieder feststelle, diese Nichtmöglichkeit, mit bestimmten Emotionen oder mit bestimmten Situationen umzugehen, weil sie dann halt, ne, auch gerne häufig widerspiegeln, so, dass man selber mit bestimmten Dingen noch nicht aufgearbeitet hat, dass man selber noch keinen so guten Bezug hat, dass man selber vielleicht gerade auch sehr viel am Verdrängen ist und selber gerade am Überperformen ist. Wenn wir jetzt über so einen Coping-Mechanismus sprechen, es gibt natürlich aber auch andere bessere als auch deutlich schlechtere Coping-Mechanismen, also von irgendwie Substanzmissbrauch zu eben Überarbeiten, zu viel Sport, zu, ne, jede Form von Ablenkung, die uns sozusagen wegweist oder uns die mentalen Kapazitäten wegnimmt, über sowas nachzudenken. Okay. Und das zeigt ja auch so ein bisschen auf, dass es nicht so eine uniforme Möglichkeit gibt, so mit Trauer umzugehen, gerade halt auch im Kontext, dass es uns nicht selber direkt betrifft. Also das ist ja auch schon so, wie ich das wahrnehme in deiner Erfahrung, also auch in meiner eigenen, dass selbst bei distanzierten Trauererfahrungen, dass selbst da schon viele Leute ein Problem haben, damit umzugehen, weil es sie vielleicht auch an sie selber zu sehr erinnert und mit den Päckchen, die sie vielleicht mittragen.
Ja, die Unsicherheit im Umgang ist riesig, ne? Also das kennen ja auch Menschen, die vielleicht eine Erkrankung haben. Wie geht das Umfeld damit um? Ja, also wie viel und von wem bekommt man Support? Wer distanziert sich vielleicht? Wer sagt in Anführungsstrichen immer das Falsche? Also das gibt's einfach. Und das hat, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir eben so eine Unsicherheit im Umgang mit Erkrankung und Tod und Trauer haben, dass wir aber auch so ganz komische Glaubenssätze im Kopf haben, die damit zu tun haben. Ne? Also wir haben ja oft schon darüber gesprochen, was erwartet ein Gesundheitssystem von uns. Ne? Wir können schrecklichste Schmerzen haben, aber wir sollen bitte nicht darüber sprechen. Und genauso ist es auch, ne, wenn dann ein Leben endet. Ne? Da, wie gesagt, da wird dann erwartet, ja, zeigt Trauer, weil das sind ja deine Eltern. Ist ja auch total vermessen. Ja, also das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Es hat mit der Beziehung zu tun, die man gehabt hat. Ne? Man kann das nicht abrufen. Man kann nicht Trauer einfordern. Und das ist sowas, wie gesagt, da gibt es große Unsicherheit. Das merkt man ja schon daran, wer schreibt irgendwie eine Beileidskarte. Das machen ja manche Menschen noch oder schickt von mir aus eine WhatsApp oder so. Und was steht da drin? Und ich habe sehr genau gemerkt, ich war überrascht, was ich für Karten bekommen habe. Und ich war überrascht, wessen Karten mich sehr berührt haben. Es waren nämlich häufig diejenigen, von denen ich das gar nicht erwartet habe, wo ich aber gemerkt habe, die haben selbst einen Menschen schon mal verloren, der ihnen sehr nahe stand. Und genau so waren auch die Worte. Das war nämlich dann nicht der Text, den man überall lesen kann oder der, ne, so nach dem Motto, ich gebe mal bei Google ein, was ist angemessen. Für die Trauerkarte, sondern das war wirklich, da hat mich jemand teilhaben lassen an der eigenen Trauer und wo man gemerkt hat, die Person ist auch damit noch im Kontakt oder vielleicht wieder, weil mir das jetzt passiert ist und die Person gehört hat, dass meine Mutter verstorben ist.
Aber ich finde gerade sowas lässt ja auch eine noch viel nähere Nähe zu, indem wir ja auch teilhaben können und uns offen zeigen und sagen so, hey, ich habe sowas Ähnliches erlebt und ich fühle sozusagen mit dir, indem ich halt in der Lage bin, Worte dafür zu finden. Weil ich glaube, das ist halt auch das Schwierige, weil beispielsweise hätten wir uns Jahre vorher gekannt und hätte ich dann dich sozusagen auch gekannt in diesem Zeitraum ohne diese Erfahrung, würde ich jetzt auch sagen, so, ich wüsste nicht, welche Worte ich finden könnte, um irgendwie das ansatzweise sozusagen auszudrücken, was ich in dem Moment empfinde, weil ich halt nie diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das ist halt schwierig. Zum einen, weil wir ja generell dieses Thema Tod, Trauer, chronische Erkrankungen sehr häufig aus dem Alltag weglassen. Dass es sehr vergleichsweise wenig darüber berichtet wird. Das ist vergleichsweise, ich könnte dir aus dem Stegreif 10 Dokus nennen, die mit allen anderen möglichen Sachen zu tun haben, mit irgendwelchen LKW-Tankstellen, sonst was, irgendwo, irgendwelche Sachen, aber die sich dann halt hauptsächlich mit chronisch kranken Menschen oder halt mit dem Thema Pflege, mit dem Thema Tod beschäftigen. Da könnte ich dir zwar schon einige nennen, weil ich mich tatsächlich damit beschäftigt habe, aber in dem Ausmaß, in dem Vergleich davon und auch wie wir miteinander reden. Ich glaube, da hat auch sehr viel diese Art der Leistungsgesellschaft damit zu tun und diese Art, diese Dinge, die sich dann so rausentwickeln, wie diese Positive Vibes Only oder Toxic Positivity und sowas und du ziehst nur das an, was du selber ausstrahlst, solche Sachen oder, also man kann diese ganzen Sachen wie so Kalendersprüche auswerfen und ich glaube, das macht die Sache ja noch viel schlimmer, dass wir uns alle in diesem System bewegen müssen. Dass wir alle irgendwie leisten müssen, dass wir alle irgendwie Miete bezahlen müssen, dass wir Bestattungskosten zu tragen haben müssen. Und ich glaube, das erschwert ja nochmal diesen ganzen Zugang zu Emotionen hinter diesen ganzen Themen, die eigentlich da sind und Unsicherheiten.
Ja, Absolut. Und das sollte auch gar nicht so klingen, ne, als hätte ich da so eine Erwartungshaltung. Da müssen die Menschen jetzt authentische Emotionen und so reinbringen können, weil ganz klar, hast du die Erfahrung noch nicht gemacht, kannst du das nicht abrufen. Auch wenn du empathisch bist, kannst du dich nicht hundertprozentig in diese Situation hineinversetzen. Das kennt man ja mit anderen Situationen auch. Also jemand, als ich noch kein Kind hatte, was wusste ich denn, wie sich jemand nach einer Entbindung fühlt und was da vielleicht gebraucht wird und so, keine Ahnung. Ich konnte mir Dinge überlegen, aber mich wirklich reinfühlen, das konnte ich nicht, weil ich es halt nicht selbst erlebt habe, ne? Und da ist es, wie gesagt, es ist dann halt einfach nur schön, wenn man das Glück hat, Menschen zu treffen, die das schon haben und mit denen man so wortlos irgendwie auch sein kann oder wo man auch nicht ständig überlegen muss, darf ich das jetzt sagen? Mute ich jetzt gerade zu viel zu? Muss ich jetzt die Tränen runterschlucken, weil jemand die Tränen nicht aushalten kann? Das ist also, das war auch ein Thema bei mir. Ne, die meisten Menschen kennen mich als jemand, der super optimistisch und fröhlich ist und gut gelaunt und ne, keine Ahnung, auf einer Bühne steht und eine Show macht, aber das passt nicht unbedingt zusammen mit der Person, die einfach bitterlich weint.
Ich kann dann nur auch wieder aus meiner Erfahrung sagen, dass eben diese Situation, dass man bestimmte Erfahrungen nicht erlebt hat, sei es jetzt eben, dass man eine pflegende angehörige Person ist oder halt auch viele andere Sachen wie eben Diskriminierungserfahrungen, dass mein Eindruck ist, dass es in erster Linie auch schon helfen würde, sich überhaupt mit den Themen zu beschäftigen. Also so unangenehm, wie sie auch sind, also es muss natürlich jetzt nicht heißen, so okay, alle therapiert euch jetzt, macht jetzt irgendwie ein Sabbatical für ein halbes Jahr und beschäftigt euch nur mit eurer Trauer. Aber alleine halt schon so kleine Schritte anzufangen, wie sich eben halt damit versuchen, offener zu zeigen, sei es jetzt erstmal vielleicht in einem anonymeren Schritt, das heißt eben auch über Informationen aus dem Internet, über Literatur, aber vielleicht auch eben mit vertrauten Personen sich erstmal auszutauschen. Oder eben halt natürlich auch Therapieformen, also es muss ja nicht immer direkt so eine 1-zu-1-Therapie sein. Es gibt ja auch noch bestimmte Selbsthilfegruppen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt auch Gruppentherapieangebote, die niedrigschwelliger sein können. Gibt es denn bei all dieser Erfahrung, die du gemacht hast, gibt es noch Dinge, die du dir zurückblickend eher gewünscht hättest, die vielleicht Dinge einfacher gemacht hätten oder die dich mehr unterstützt hätten?
Ich bin ja immer direkt bei den ganz großen strukturellen Dingen, ne? Also ich finde tatsächlich auch, wenn wir jetzt wirklich uns angucken, wie gehen wir mit Trauer um, ne? Wir bewegen uns in so vielen verschiedenen Lebensbereichen, egal in welchem Alter wir sind. Und es wäre einfach schön, wenn dieses Thema Trauer überall dort auch stattfinden würde. Also warum beschäftigen sich Kinder in Schule nicht mit Trauer? Ja, wenn dann ein Kind kommt und sagt, bei uns ist jemand verstorben, glaube ich schon, dass mehr Raum dafür ist und anders damit umgegangen wird und da nicht irgendwie wie um so einen Elefanten im Porzellanladen oder wie auch immer man das sagt, drumherum geschlichen wird. Und kann man jetzt das überhaupt ansprechen? Wie geht man jetzt mit diesem Kind um? Oder wie ist das am Arbeitsplatz? Ja, also gibt es da Strukturen, die dir ganz klar sagen, also wo das selbstverständlich ist, dass man dir sagt, hör mal, nimm dir erstmal Zeit. Kümmere dich jetzt erstmal um deine Sachen. Du hast jetzt ein bisschen weniger Druck. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube schon, dass natürlich im Bereich Gesundheitsversorgung, ne, die hört halt einfach auf, wenn jemand tot ist. Ich finde, das ist ein Problem. Ich rückblickend hätte mir wirklich gewünscht, dass ich als pflegende Angehörige und auch als Angehörige einer Verstorbenen mehr Support bekommen hätte in diesem System. Also, dass man mir da vielleicht schon gesagt hätte, Frau Lasche, vielleicht sind Sie jetzt gerade noch nicht an dem Punkt, aber das kann kommen. Und dann gibt es folgende Dinge, die Ihnen vielleicht helfen können. Sie haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, ne, kümmern Sie sich vielleicht rechtzeitig um ein Therapieangebot oder um eine Selbsthilfegruppe oder was auch immer. Das, weil manchmal müssen Dinge ja auch einfach ausgesprochen werden, damit man für sich als betroffene Person realisiert, das ist da. Also wir haben vorhin ganz am Anfang gesagt, ja klar, kann ich bei ChatGPT heute eingeben, ich habe jemanden verloren, ich trauere, was kann mir helfen? Und ChatGPT, ich kann mir vorstellen, wird mir sehr gute oder irgendeine andere AI wird mir tolle Möglichkeiten irgendwie nennen, aber Es braucht eben manchmal genau das, dass es ausgeschrieben ist, dass es gesagt ist und dass ich dann darauf zugreifen kann. Ja.
Aber was du auch noch erwähnt hattest, und du hattest ja erzählt, dass du darüber schon mit deiner Mutter gesprochen hast. Und dann hattest du ja auch eben beschrieben vorhin, dieser Austausch mit diesem Bestattungsinstitut, dass ja dann halt sonstige Sachen schlichtweg verkauft worden sind.
Wären. Mir hat niemand was aufgespannt.
Manche anderen Fällen gibt es ja auch Testamente, letzter Wille, vielleicht irgendwo was aufgeschrieben worden ist.
Absolut. Patientenverfügung, Vollmachten. Also das aus meiner persönlichen Erfahrung, das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Menschen, die potenziell versterben können, nämlich wir alle, sollten sich tatsächlich über sowas Gedanken machen. Die sollten mit Menschen, die ihnen etwas bedeuten, die ihnen nahestehen, in der Familie, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie auch immer, mit Ärzten und Ärztinnen sprechen und diese Dinge durchdacht haben, angedacht haben und auch darüber sprechen mit anderen und sagen, so stelle ich mir das vor, das ist mir wichtig, das bedeutet mir etwas, ob das ist, keine Ahnung, welches Lied wird bei meiner Beerdigung gespielt, welche Menschen sollen kommen, wo möchte ich beigesetzt werden, das sind alles Dinge, ich wirke, glaube ich, auf manche Menschen sehr morbide, weil ich das so offen und ehrlich anspreche und irgendwie sage, ein Testament ist wichtig, eine Generalvollmacht ist wichtig. Wer kümmert sich um Dinge, wenn du das gerade nicht kannst? Und das kann ja auch punktuell der Fall sein. Das muss ja nicht dauerhaft der Fall sein. Und dann merke ich schon so das Unwohlsein, wie die Menschen so hin und her rutschen und sagen, ist jetzt ein doofes Thema. Es ist ein doofes Thema, wenn es dir gerade gut geht oder auch nicht so gut geht, aber es kann wirklich den Menschen, die sich kümmern, so viel erleichtern. Es war wirklich, ich bin meiner Mutter sehr oft sehr dankbar gewesen, weil sie das mit mir gemacht hat und wir das einfach wertfrei kommuniziert haben, ohne das wird irgendwann auf dich zukommen, das wird super traurig werden, sondern einfach so, das stelle ich mir so vor und ja, hat man einfach ausgesprochen. Das war gar keine große Sache.
Aber das ist ja genauso mit so vielen anderen unangenehmen Sachen. Ich meine, klar, Thema Tod ist eine Sache, aber ganz anderes Beispiel, Steuererklärung, dass man sowas macht, dass man solche Sachen versteht. Also das sind ja, es gibt ja so viele Themen, die eher anstrengender sind, eher emotional herausfordernder sind, aber es ist ja absolut wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, also so wie du das beschreibst mit deiner Mutter und tatsächlich aus meiner Erfahrung, die dann so auch so sehr spontan war, jetzt so ein kleiner unbezahlter Werbeblock, im Zuge einer der Preisverleihung von Queermed dürfte ich auch das Unternehmen Urnfold kennenlernen. Und es sind zwei ganz tolle Menschen, die sich eben damit befasst haben, wie schrecklich dieser Umgang sein kann oder dass auch das Angebot innerhalb Bestattungsinstitute, wenn es halt um das Thema Urnen geht, wie unpersönlich das ist, weil es dann halt so ein bisschen wie so ein Katalog ist, wo einem gesagt wird, so hier, das ist halt da und dieser ganze Prozess, also es passiert ja nicht alles an einem Tag, von irgendwie Person ist verstorben zu die Bestattung findet jetzt statt. In den seltensten Fällen passiert das so schnell und natürlich möchte man da auch irgendwie so einen persönlichen Abschied haben und wir nehmen ja relativ kurz nach Weihnachten auf. Und die beiden hatten zum wiederholten Male die Aktion vor Weihnachten, die nannte sich Last Christmas. Und tatsächlich ging es halt darum, dass man dann so ein kleines Bastelset bekommen hat. Und die beiden bieten eben Papierurnen an, handgefaltete Papierurnen mit sehr hochwertigem Papier in verschiedensten Farben. Und wenn man sich das mal auf Instagram angeschaut hat, so was da halt dabei rauskommt, ist es halt, also ich fand es richtig, richtig krass. Und im Endeffekt erhält man dann halt mit diesem Last Christmas Paket ein kleines Bastelset aus ganz kleinen Papierurnen. Mit dabei war auch Formulare zum Thema letzter Wille, dass man sich dann halt eben zu Weihnachten, ist ja auch so häufig ein Zeitraum, wo man halt eben Familie wieder sieht, wo man halt eben teilweise sehr lange Strecken auf sich nimmt. Und das fand ich eine sehr gute und sehr wichtige Idee, sich halt damit mal zu beschäftigen, weil aus der Entfernung, wenn ich jetzt, ich habe die jetzt bei mir aufhängen, ein paar von diesen kleinen Mini-Uhren Und die sehen halt eben aus wie Weihnachtsdekoration, weil es halt so ein sehr hochwertiges, so glitzerndes, samtartiges Papier ist. Und man kommt da erstmal nicht darauf, dass es sich eigentlich um so Miniatururnen handelt. Aber das ist halt auch so ein Beispiel gewesen, womit man sich jetzt im familiären Kontext, aber auch vielleicht, wie du es beschreibst, im freundschaftlichen Kontext ja auch damit beschäftigen kann. Ne? Weil nicht jeder Mensch hat noch Zugang zu seiner biologischen Familie. Es gibt ja jetzt immer mehr von Freundinnenschaften, Chosen Families, wo es halt auch wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Das war halt so eine ganz schöne Idee, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist ja auch so mit so vielen Themen, indem wir halt anfangen, darüber zu sprechen und indem wir anfangen, sozusagen Tabus runterzubrechen, Scham beiseite liegen zu lassen, ist es ja auch ein sehr großer Mehrwert halt für uns alle, weil für dich war es ja in dem Moment zwischen dir und deiner Mutter ja dann eine große Unterstützung letzten Endes.
Absolut. Also wirklich, das ist richtig schön gewesen und ich finde eben auch, dass es hat irgendwo auch für so eine schöne Intimität gesorgt, also schon in den Gesprächen, die wir miteinander gehabt haben, weil das ja auch sehr viel mit Vertrauen und Offenheit zu tun hat und das ist was, das sind auch gute Gespräche, die man miteinander hat, ne? Also weil das so ein großer, wenn auch letzter Lebensbereich ist, aber darüber ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen, das ist was ganz Besonderes. Das hat auch was mit Zukunftsplanung zu tun und es kann auch total schön und bereichernd einfach sein. Man muss da nicht unbedingt Angst vor haben. Und wenn man sich das anschaut in anderen, in anderen Kulturen, in anderen Ländern, wird mit Trauer und Tod ja ganz anders umgegangen. Also in meiner nigerianischen Familie ist der Umgang mit Tod komplett anders als in meiner deutschen Kernfamilie. Das kann auch die große Party sein. Das muss nicht das traurige Begräbnis sein. Und man kann auch immer wieder eine Party schmeißen für die Person. Nicht nur, wenn ein Begräbnis stattfindet. Das sollte ich vielleicht auch machen. Ich glaube, ich schmeiße mal demnächst wieder eine Party für meine Mama.
Oyinda, danke dir für deine Offenheit. Und danke dir
sehr
vielmals
gerne
für dein Vertrauen, mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast und auf die nächsten Folgen und Gespräche.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Grzybek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.